my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest. Am Mikrofon sind Frauke Keil, Philipp Almasi und Melissa Eckstein. Im ersten Beitrag geht es um die Energiewende und die Stadtwerke Schwäbisch Hall. Der zweite Beitrag handelt vom Haller Veterinäramt. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Stuttgart. Die Landesregierung Baden-Württemberg hat ein Sonderprogramm zur Bekämpfung des islamistischen Terrors beschlossen. Das teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann in dieser Woche in Stuttgart mit. Das Sonderprogramm sei die entschlossene und schnelle Reaktion auf die verschärfte Sicherheitslage, sagte Kretschmann. Das Sonderprogramm hat zwei Ziele. Erstens soll die innere Sicherheit gestärkt werden. Gefördert werden hier zum Beispiel islamischer Religionsunterricht, Bildungsangebote oder Sprachkurse. Das zweite Ziel des Förderungsprogramms ist die Stärkung von Justiz und Polizei. Wie Kretschmann weiter mitteilte, sollen hier zusätzliche Stellen geschaffen werden. Insgesamt mehr als 300. Für Ausbildung, Sachmittel und Aufrüstung der Technik sind insgesamt 11,5 Millionen Euro vorgesehen.
Stuttgart. Das Land Baden-Württemberg unterstützt 10 Wissenschaftlerinnen auf dem Weg zu ihrer Professur. Diese Förderung der Chancengleichheit habe in der Hochschulpolitik des Landes einen hohen Stellenwert, teilte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer in Stuttgart mit. Baden-Württemberg habe exzellente Wissenschaftlerinnen. Das Land wolle und könne auf deren Potenzial nicht verzichten. Das Land hat dazu ein Förderprogramm ins Leben gerufen. Es heißt Margarete von Wrangel Habilitationsprogramm und soll Frauen den Weg in Spitzenposition der Wissenschaft ebnen. Mit dem Förderprogramm können 10 Wissenschaftlerinnen an Universitäten im Land beschäftigt werden. Das Förderprogramm ist nach der ersten Professorin benannt, die überhaupt an einer deutschen Universität lehrte. Margarete von Wrangel hatte Anfang des 20. Jahrhunderts in Leipzig und Tübingen Chemie studiert. 1923 wurde sie in die Universität Hohenheim berufen. Dort war sie Professorin für Pflanzenernährung und leitete bis zu ihrem Tod das gleichnamige Institut. 4,1 Millionen Euro setzt das Land insgesamt zur Förderung der Chancengleichheit in der Wissenschaft ein. Die zahlreichen Fördermaßnahmen haben mit dazu beigetragen, den Anteil der Frauen an den Hochschulen im Land zu erhöhen. So verdoppelte sich der Anteil der Professorinnen von 2003 bis 2013. Er stieg von 11% auf 19% an.
Stuttgart. Die Polizei kündigt intensive Kontrollen während der Faschingszeit an. Die Kontrollen haben einen Grund, sagte Innenminister Reinhold Gall in dieser Woche in Stuttgart. In den vergangenen Jahren hätten insbesondere jüngere Faschingsbesucher den närrischen Treiben oft ein jähes Ende bereitet. Sie hätten Feiern mit übermäßigem Alkoholkonsum und Gewaltexzessen gestört. Einzelne Veranstaltungen seien in der Vergangenheit aus Angst vor gewalttätigen Ausschreitungen sogar abgesagt worden. Im vergangenen Jahr sei ein Nachtumzug von mehreren 100 betrunkenen Jugendlichen gestürmt worden. Andere Veranstalter hätten daraufhin auf ähnliche Aktivitäten verzichtet, teilte Gall weiter mit. Gerade Organisatoren kleinerer Veranstaltungen sehen sich nicht mehr in der Lage, die Sicherheit ihrer friedlichen Besucher zu gewährleisten. Deshalb betonte der Minister, dass die Bestimmungen des Jugendschutzes und des Gaststättenrechts auch an Fasching gelten. Deren Einhaltung soll in diesem Jahr besonders intensiv überwacht werden, kündigte Gall an. Ein weiteres polizeiliches Augenmerk gelte der Sicherheit im Straßenverkehr. Die Polizei werde deshalb während der Faschingszeit gezielt Alkohol- und Drogenkontrollen durchführen.
Stuttgart. Die IG Metall kündigt weitere Warnstreiks auch für Baden-Württemberg an. Nach Ende der Friedenspflicht haben sich bundesweit über 165.000 Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligt. In den vergangenen Wochen lag der Schwerpunkt der Streiks in den IG Metall-Bezirken Baden-Württemberg, Bayern und Berlin. In Baden-Württemberg beteiligten sich rund 5.000 Metaller an den Aktionen der Gewerkschaft, zum Beispiel in Mannheim. Dort versammelten sich 700 Beschäftigte des Landmaschinenherstellers John Deere. In Heidenheim beteiligten sich rund 2.500 Metaller bei Voith.
Öhringen. Der Freundeskreis der Landesgartenschau in Öhringen hat die Marke von 1.500 Mitgliedern erreicht. Überhaupt sei das Interesse an der Landesgartenschau groß, teilte Erich Herrmann, der Geschäftsführer der Schau in Öhringen, mit. Dies habe man am hohen Lohestand der Touristikmesse CMT deutlich spüren können. Zusätzliche Aufmerksamkeit verspricht sich Hermann auch von den 5000 Holzstelen, die in der ganzen Region aufgestellt werden sollen. Sie sollen ab April auf das Großereignis im nächsten Jahr hinweisen.
Let your hair down, let it fly in the wind, slip your shoes off, make yourself comfortable, laugh at yourself, you're probably pretty funny, the time of your life is right here, it's here today. Why don't you get lost in the moment? You can get lost, you've been found. Just for a minute, let the world stop around you and get lost in the moment. Rise with the sun, sleep under the twinkling stars, sit in the grass and watch the sunset. Dream with your friends, think of tomorrow, but never forget the simple things of today. Why don't you get lost in the moment? You can get lost, you've been found. Let the world stop around you and get lost in the moment. Ooh, 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 ooh. Lost, you've been found. Just for a minute, let the world stop around you and get lost in the moment.
Immer mehr Energie wird durch Windkraft oder Sonnenenergie gewonnen. Auch die Stadtwerke Schwäbisch Hall streben eine erneuerbare Energiegewinnung von 100% in der Zukunft an. Johannes van Bergen war 24 Jahre Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall. Hans Gräf hat van Bergen vor seinem Ruhestand interviewt. Im Gespräch blickt er auf seine Arbeitszeit zurück und spricht über die Energiewende in Schwäbisch Hall sowie die Herausforderung, Energie zu speichern.
Die grüne Programmatik, wenn ich das so damals zurückdenke, war eben Dezentralisierung, Rekommunalisierung in einem anderen Sinn, als es da war. Dann eben die technischen Sachen Wasser, Sonne, Wind und die Kraft-Wärme-Kopplung. Und wenn ich das richtig verstanden habe bisher, ist schon die Kraft-Wärme-Kopplung mit der Fernwärme das schon ihre allererste Option gewesen. Und war auch der Einstieg in diese Energiewende in Schwäbisch Hall, kann man das so sagen?
Also es war ja schon die Zeit, wo ich mich auch sehr intensiv mit Hermann Scheer ausgetauscht habe, den ich anfangs für einen Spinner gehalten habe, weil ich das nicht nachvollziehen konnte, wie er meinte, einfach nur erneuerbare Energien zu produzieren und schon ist unser Problem gelöst. Das ist bei weitem nicht so. Und die Energiewende funktioniert ja heute auch nicht nur mit Kraft-Wärme-Kopplung, sondern wir wollten 25% erreichen, haben immer erst nur 17% erreicht am deutschen Strombedarf. Und der Ausbau der Photovoltaik und insbesondere der Windenergie in Deutschland ist also isoliert gelaufen, ohne dass Speicher gebaut worden sind. Ja, und das war ein großer Fehler und ist nach wie vor ein großer Fehler. Die Politik sagt mir immer heute, naja, Speicher brauchen wir jetzt in 10 Jahren. Und ich sage, das mag richtig sein, aber wir müssen irgendwann damit anfangen. Und wir müssen auch Know-how entwickeln. Es gibt ganz sehr komplexe Speicher, Power-to-Gas und viele andere Verfahren. Und da wäre höchste Zeit, dass wir mehr Forschungsmittel auch in die Energietechnik der Speicher investieren würden. Also wir haben eigentlich aber in den 25 Jahren, wo ich hier war, immer massiv kämpfen müssen gegen die Einwürfe der großen vier, RWE, E.ON, Vattenfall und auch insbesondere NBW. Die haben mit aller Macht immer verhindern wollen, Kraft-Wärme-Kopplung verhindern wollen und auch erneuerbare Energien verhindern wollen. Das Stromeinspeisegesetz damals ist so ein bisschen EuGH gegangen. Wir haben viele, viele Urteile erstreiten müssen, um erstmal die erneuerbaren Energien auch durchzusetzen. Ich selbst war ja 7 Jahre noch Präsident des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung. Und da habe ich auch viel in der Politik bin ich tätig gewesen. Und ich kann mich noch erinnern, der Peter Struck war ein guter Freund von mir. Ein Gerhard Schröder, kann ich mich erinnern, der mir geraten hat, ich soll schnell noch meine Stadtwerke verkaufen, bevor es noch Geld dafür gäbe. Irgendwann gäbe es nicht mehr. Und im Übrigen würden in 10 Jahren 3 große Konzerne in Europa würden die ganze Energieversorgung machen und er rät mich schnell auszusteigen. Ui. Also ich habe dann gesagt, Gerhard, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Das war ja mein Parteikollege, ja, da war auch ein Zeitinterview, da hat das dann auch wortwörtlich drin gestanden. Das hat ihn aber nicht weiter gestört. Ich habe selbst dann auch als SPD-Mitglied Parteitagsbeschlüsse bis zum Bundesparteitag getrieben, was die Kraft-Wärme-Kopplung betrifft. Aber damals ist das zur Kenntnis genommen worden und es wurde auch nicht in reale Politik umgesetzt. Also das heißt, auch in Schwäbisch Hall, und heute ist das noch genauso wie vor 20 Jahren, wenn die politischen Rahmenbedingungen nicht so gestellt werden, dass wir Richtung 100% Erneuerbare gehen können, dann wird das halt nicht funktionieren.
Die aktuelle Krise ist ja eine Speicherkrise, eine Netzleitungskrise, wenn man das auf den Punkt bringen könnte. Wie können wir denn da rauskommen? Was müsste denn passieren in den nächsten 2, 4, 6 Jahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Es sind unheimlich viele Dinge, die man auch gleichzeitig machen muss. Also zurzeit wird ja viel über Netzaufbau gesprochen. Ich habe ein bisschen Zweifel, ob das alles richtig ist. Wir könnten ja auch hingehen an der Küste, wo ja auch demnächst Offshore-Windkraft enorm ausgebaut wird und könnten von diesem Strom, der da kommt, Erdgas produzieren. Mhm. Und die Transversalen, also die Kapazitäten der Netze von Nord nach Süd, ist bei Erdgasnetzen fast 200 Mal so hoch wie bei Stromnetzen. Und wenn ich also, ich will nicht sagen, dass der Ausbau völlig entfallen könnte, aber man muss ihn sicherlich nicht so ausbauen, wie es geplant ist, könnte man natürlich, wenn man aber diese Technik fördern würde, Power to Gas, nämlich von Strom Erdgas machen, Erdgas transportieren und in Süddeutschland wieder rückverstromen im Wege der Kraft-Wärme-Kopplung, dann könnte der Netzausbau kostet auch 30 Milliarden. Ja. Und wir wissen ja, auf welche Widerstände das trifft. Und das ist noch gar nicht absehbar, was da noch für Widerstände kommen und ob das überhaupt alles so gebaut werden kann. Also das wäre der erste Punkt mal, dass man das Thema Speicher und auch das Thema Strom. Man redet immer nur über eine Stromwende. Ja, wir haben auch eine Wende bei der Wärmeversorgung. Da kann man nachher nochmal drüber reden. Wenn wir effizient werden wollen, müssen wir nicht nur über Strom reden. Müssen wir über Energie insgesamt reden. Müssen wir über Wärme reden. Müssen wir über Effizienzmaßnahmen reden. Ja, zum Beispiel auch das Thema Beleuchtung. Also das passiert ja mittlerweile. Damals hat man die Australier für verrückt erklärt, wie sie die Glühbirne verboten haben. Das fand ich völlig richtig. Man muss auch ordnungsrechtlich da in diesen, in diesen Punkten eingreifen. So, das ist aber jetzt die Erzeugerfrage. Und dann muss ich natürlich vor Ort auch, und das ist ja der große Vorteil von Stadtwerken, ist dezentral mit den Bürgern darüber reden zu können, mit den Kunden darüber reden zu können, was machen wir denn. Also wir in Schwäbisch Hall, das wissen wenige nur, das war Anfang von den, in den 90er Jahren bereits, habe ich einen Verein gegründet. Da bin ich bis vor ein paar Wochen noch erster Vorsitzender gewesen. Und zwar, dort sind alle Sanitär-, Heizung- und Elektrobetriebe in der Region Schwäbisch Hall drin. Ah ja. Also rund 80 mittelständische Unternehmen. Und das sind meine Marktpartner. Ja. Mit denen will ich arbeiten, nämlich wir machen dann jedes Jahr 4-5 Schulungen über Blockheizkraftwerke, über Solar, über Wind, über alles energieeffizient, Umrichtertechnik und so weiter. Das heißt, die Kunden, die gehen zu uns, aber auch zu den mittelständischen Unternehmen und sagen, so, ich hätte gerne ein effizientes Haus. Was muss ich dann tun? Ja. Und auf dem Wege ist sehr viel passiert, und weil wir oder ich jedenfalls ein Prinzip hatte. Für die Energieversorgung in Schwäbisch Hall mir zuständig, aber hinter dem Zähler im Haus, das sind die mittelständischen Unternehmen und nicht ich. Viele Stadtwerke gehen auch hinter den Zähler, weil sie müssen da den Kunden beglücken mit allem Möglichen. Da habe ich mich immer rausgehalten. Ja. Ich bin davor und dahinter ist der Mittelstand.
Ja.
Ja. Und das war eine gute Zusammenarbeit und die ist auch sehr fruchtbar.
Ja.
Mein Kollege der Deg, der führt das jetzt weiter und bin ziemlich sicher auch sehr erfolgreich.
Also die Stadtwerke wollen ja 100% Erneuerbare anstreben. Und wir haben ja über die Module jetzt auch schon gesprochen. Und wenn die große Politik jetzt da nicht dazwischen funkt, über EU oder TTIP ist ja auch noch ein heißes Thema, oder so, dann wird es kommen. Das ist das sicher. Also wie wird es dann 2000, Sie sind Jahrgang 50, also wie wird es 2050 aussehen in Hall?
Also die Politik wird das nicht aufhalten können.
Mhm.
Also ich war über den Wirt-Konzern mal im Beirat oder bin da noch im Beirat. Dann haben wir mal mit Bankern gesprochen, die international Investitionen tätigen im Energiebereich. Es gibt keine Bank weltweit, die heute noch ein Kernkraftwerk finanzieren würde. Ich komme mal sofort nochmal zu dem Thema. Und das Zweite, die solarthermischen Kraftwerke haben es nicht geschafft, die Photovoltaik ist derjenige, der das machen will. Also eine Dezentralität. Und wir müssen ja auch sehen, wir haben ja auch eine Partnerschaftsverbindung mit Afrika. Ja, da werden völlig andere Konzepte wie in Mitteleuropa werden da zum Zuge kommen. Wir werden in Schwäbisch Hall natürlich 100% der Energieversorgung auch erneuerbar haben, viel eher schon. Wir planen das ja auch bis 2030 schon. Der Windpark jetzt hier Kohlenstraße in Schwäbisch Hall, der wird alleine 50 Millionen Kilowattstunden produzieren. Das ist ein Drittel des Haller Bedarfs.
Ja,
und von den Projekten können wir noch mal ein paar machen, sind wir schon fast fertig.
Ja.
Also das ist auch nicht mehr das große Problem. Wir müssen es alles in die Netze reinbringen.
Mhm.
Da ist eine große Herausforderung. Wir müssen das Speicherproblem weiter angehen.
Mhm.
Und da sind noch eine ganze Reihe von Aufgabenstellungen, die wir auch lösen müssen. Aber dass wir in Richtung 100% erneuerbar fahren, in vielen anderen Ländern auch vorgesehen ist, ist klar. Aber jetzt beschäftige ich uns ein Projekt, ich habe heute Morgen noch mich damit beschäftigt, dass das englische Unterhaus beschlossen hat, sie bauen zwei neue Kernkraftwerke. Hinkley Point heißt das Projekt, für 18 Milliarden Euro. So. Und das baut die EDF, die französische EDF und Chinesen. Und der englische Staat will denen 10,8 Cent pro Kilowattstunde, also fast den dreifachen Börsenpreis, für 35 Jahre garantieren. Und das ist kartellrechtlich völlig unmöglich.
Ja.
Habe ich sofort gesagt, müssen wir gegen klagen.
Ja.
Ja, wir haben ja den Gabriel angeschrieben und hat gesagt, du kümmerst dich darum, das ist völlig unmöglich, was da läuft. Und den Günther Oettinger, der war ja Energiekommissar, der war kürzlich hier in der Bausparkasse. Den habe ich gefragt.
Kommt er wieder?
Ja, kommt er wieder. Ja. Muss ich wieder hingehen. Ja. Ja, ja. Günther Oettinger, was treibt ihr da? Mhm. Und der Günther Oettinger hat dann gesagt, das war, fand ich, eine katastrophale Antwort. Herr von Bergen, wenn das britische Unterhaus einen einstimmigen Beschluss fasst, dann muss das europäische Kartellrecht oder Wettbewerbsrecht etwas zurückstehen. Ja, das ist eine Kapitulation. Das ist eine Kapitulation vor rechtsstaatlichen, europarechtsstaatlichen Grundsätzen.
Hat das wirklich so gesagt?
So hat er es gesagt. Ja. Und das fand ich völlig unmöglich. Und die Österreicher haben gesagt, sie klagen dagegen. Mhm. Und wir sind gerade dabei, Stadtwerke, viele Stadtwerke zu finden, die auch eine Klage unterstützen. Ja. Wir müssen die Entscheidung jetzt auch treffen, dass wir dort eine Klage machen. Ja. Nämlich diese beiden Kernkraftwerke in England, sollte man sagen, was haben wir damit zu tun? Mhm. Nee, es gibt einen Interconnector nach Europa. Ja. Und dieser Strom kann jede Kraft-Wärme-Kopplungsanlage unterbinden, weil sie hoch subventioniert ist und so weiter. Ja. Und das kann ja wohl nicht sein, dass ich hoch subventionierten Atomstrom von der Insel mehr oder weniger hier in Mitteleuropa wiederfinde.
Das Kreisveterinäramt Schwäbisch Hall zählt laut einer Studie von PETA im Jahr 2014 zu den Top 5 in ganz Deutschland. PETA ist die bekannteste internationale Tierschutzorganisation. Seit 3 Jahren gibt es die sogenannte Top- und Flop-Studie. Sie soll zeigen, welche Veterinärämter sich besonders für die Tiere engagieren und welche ihr Engagement noch verbessern könnten. Warum das Haller Kreisveterinäramt zu den Top 5 gehört und was jeder Bürger für den Tierschutz tun kann, darüber hat Melissa Eckstein für Fokus Südwest mit Peter Höfken, Fachreferent von PETA Deutschland, gesprochen.
Herr Höfken, welche Aufgaben hat ein Veterinäramt?
Ja, die Aufgaben eines Veterinäramtes sind vielfältig. Für uns als Tierrechtsorganisation ist es interessant, dass die Veterinärämter für die Einhaltung des Tierschutzgesetzes zuständig sind. Das heißt also, wenn irgendwo Missstände bekannt werden, dass Tiere ja nicht ihrer Art entsprechend oder unter schlechten Bedingungen gehalten werden, dann ist das Veterinäramt grundsätzlich zu informieren, weil diese Behörde hat das Recht, eben sich auch Zutritt zu verschaffen, also zu bestimmten Räumlichkeiten, was Privatpersonen ja nicht können.
Wie lange gibt es diese Top- und Flop-Studie schon und was erhofft sich Peter davon?
Ja, wir von Peter haben diese Top- und Flop-Studie über die besten und die schlimmsten Veterinärämter in Deutschland jetzt zum dritten Mal herausgegeben für das Jahr 2014 und wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Veterinärämtern gemacht. Der Hintergrund ist, es gibt ein Tierschutzgesetz und im Prinzip sollte dann auch in ganz Deutschland immer der gleiche Maßstab für eine tiergerechte Haltung angelegt werden. Aber was bei einem Veterinäramt noch okay ist, das wird von einem anderen beanstandet. Da gibt es also sehr hohe Leistungsunterschiede seitens der Veterinäramtsmitarbeiter. Das mag im Einzelfall der Ausbildung geschuldet sein, dem persönlichen Engagement oder auch dem Zeitaufwand, den ein Fall letztendlich macht. Und wir erhoffen uns durch unser Ranking die Amtsveterinäre und die Veterinärämter anzuspornen, die nicht gut abgeschnitten haben, sich mehr für den Tierschutz zu engagieren.
Das Haller Kreisveterinäramt zählt laut Peter im Jahr 2014 zu den Top 5 in ganz Deutschland. Woran genau wurde das denn jetzt gemessen, welche Ämter sich da am besten für den Tierschutz einsetzen und welche nicht?
Ja, also diese ganze Erhebung ist nicht repräsentativ, weil wir jetzt nicht mit den ganzen 500 Veterinärämtern in Deutschland in Kontakt standen im Jahre 2014, sondern wir geben dieses Ranking aus unserer Sichtweise heraus. Das heißt also, mit den Ämtern, mit denen wir in Kontakt standen, wo wir Erfahrungen gemacht haben, die erlauben wir uns auch zu beurteilen und die anderen fallen dann eben raus und das Veterinäramt im Landkreis Schwäbisch Hall hat besonders gut abgeschnitten, weil eine sehr schlechte Löwenhaltung von uns gemeldet worden ist und die Löwen wurden dann innerhalb von wenigen Wochen mit Unterstützung des Veterinäramtes die Löwenhaltung wurde aufgelöst und die Tiere in eine Auffangstation übergeben.
War das der einzige besondere Fall in Schwäbisch Hall oder gab es dann hier in der Nähe noch andere Fälle, die besonders waren im Jahr 2014?
Nee, also in ganz Baden-Württemberg hatten wir keine besonderen Fälle, die sich jetzt für die Top-5-Platzierung qualifiziert hätte. Da hat das Landkreis Schwäbisch Hall, das Veterinäramt schon herausgeragt, also jetzt hier in der Gegend.
Und wie schneiden denn dann die Kreisveterinäramte allgemein in Baden-Württemberg ab, also mit denen sie in Kontakt stehen?
Es ist schwierig, da von Bundesland zu Bundesland Unterscheidungen zu treffen. Man muss sagen, dass die Lage in Niedersachsen, dort sind ja die ganzen Massentierhaltungen angesiedelt oder überwiegend, da ist die Situation sehr schwierig mit den Veterinärämtern. In Ostdeutschland ist es auch schwierig. In Baden-Württemberg haben wir teilweise unterschiedliche Ergebnisse. Da treffen wir also immer wieder auf engagierte Amtsveterinäre, oftmals leider aber auch auf Amtsveterinäre, die den Tierschutz nicht auf ihre Prioritätenliste gesetzt haben.
Wie kann jeder Bürger etwas zum Tierschutz beitragen?
Ja, also wir bitten, dass jeder Mensch mit offenem und wachem Verstand durch die Gegend läuft. Wenn also Tierquälerei beobachtet wird, das kann sein, dass ein Hund schlecht gehalten wird, der vielleicht gar nicht rauskommt. Das kann ein verletztes Tier im Zoo sein. Das kann eine Kuh auf der Weide sein, die sich vielleicht an Stacheldraht verletzt hat. Also die Fälle können ganz unterschiedlicher Natur sein. Und jeder Mensch, der darüber stolpert, der sollte doch bitte sich sofort an die Behörden und am besten gleichzeitig auch noch an uns, also an die Tierrechtsorganisation PETA wenden, um auf den Fall aufmerksam zu machen und dem Tier zu helfen.
Das war Fokus Südwest. Redaktion und Moderation Ute Bartels, Frauke Keil, Philipp Almasi, Hans Gräf und Melissa Eckstein. Alle Beiträge auch zum Download auf störfunk.de.